Wir sind in dieser Predigtserie, so wie wir es so gehört haben, dass Gott auf die Welt gekommen ist. Dass Jesus zu dir gekommen ist. Und wir haben verschiedene Namen, die in diesem Jesaja-Text erwähnt sind. Und mit den Namen ist das so eine Sache. Die meisten von euch haben einen. Also, wer hat einen Namen? Gut, mal Gegenfrage, wer hat keinen Namen? Nein, okay, dann das ist schon mal gut. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament war es üblich, dass die Namen eine Bedeutung hatten. Man hat nicht einfach einen Namen gewählt, weil er schön geklungen hat, sondern hat eine Bedeutung gehabt. Und er war auch wichtig, dass man den Namen hatte. Das hat man schon weit im Voraus gewusst und hat er auch meistens dann ganz spezifisch gewählt. Und es ist so, dass wo wir unseren Jüngsten hatten, der ist in Münsterlingen auf die Welt gekommen, da sind wir dann dort gewesen. Also der Jüngste, das wäre der da, der Vorderste. Der da, da wäre noch das Große. Und der ist viel schneller gekommen, als wir gedacht haben. Und wo er da war, wir haben innerlich eigentlich mit einem Mädchen gerechnet, dann hat einfach der Name gefehlt. Wir hatten schon ein paar Bubennamen gehabt, aber das ist nicht so, einfach, wir sind nicht schlüssig gewesen. Und dann ist die Hebamme ist schon das zweite Mal gekommen und hat gesagt, sie, wir sollten da langsam den Namen einschreiben. Und wir haben gesagt, ja, wir arbeiten daran. Und wir haben gebeten und gesagt, Herr, wir brauchen den Namen, der passt zu dem Kind, das du auf die Welt gebracht hast. Und er hat uns den Namen Elia gegeben. Ganz bewusst. Und wir haben ihm auch schon mal ein bisschen angefangen zu erzählen, was der Name denn zu bedeuten hat, weil wir das Gefühl haben, ja, es ist etwas, wo Gott in ihn hineingelegt hat. Und mit dem darf er auch unterwegs sein. Und so sind wir auch in dem Morgen inne vom Namen, von dem Namen Gottes. Und die Namen haben ganz verschiedene Ursprünge gehabt. Manchmal hat es mit dem Ort zu tun gehabt, wo man auf die Welt gekommen ist, manchmal mit der Familie, manchmal hat es auch mit Eigenschaften zu tun gehabt oder mit Umständen. Ich greife ein Beispiel raus, das kommt im 1. Chronik 4,10 vor. Dort ist vom Jabez erwähnt. Jetzt denkst du, der Name ist ja, der ist nicht sogar klingend oder auch nicht so besonders. Wenn man dann Bedeutung weiss, dann denkt man dann schon, oha. Weil Bedeutung heisst, unter Schmerzen geboren. Jetzt, ich bin ja Mann. Ich bin zwar an 3 Geburten dabei gewesen, aber nur bedingt aktiv, sage ich jetzt einmal. Und, aber selbst ich habe das Gefühl, es hat keine von diesen Geburten gegeben, die ohne Schmerzen gegangen sind. Gut, heute hast du vielleicht PDA, das haben wir nicht gehabt. Aber Schmerzen haben damit zu tun gehabt. Wenn das im Namen vorkommt, muss das besonders sein, dass man das dort noch erwähnt hat. Und so ist es auch viel gewesen. Das ist nicht einfach so eine Randbemerkung gewesen, die Bedeutung vom Namen, sondern es ist etwas, wo ganz tief etwas mit dieser Person zu tun hat. Und wenn wir heute den wunderbaren Ratgeber anschauen, dann ist das auch nicht nur eine Randbemerkung, sondern hat so tiefst etwas mit Jesus und seinen Eigenschaften zu tun. Und darum steigen wir heute auch ein und der Titel ist Planer wunderbarer Taten. Jetzt denkst du vielleicht, da ist so eine leichte Diskrepanz zum Schild da. Da lösen wir dann auf, zusammen. Und vorweg gehen wir aber miteinander in den Text vom heutigen Morgen. Den finden wir im Jesaja, Kapitel 9. Und dort nehmen wir 5 und 6. Wir dürfen das entweder ab dem Büchli oder ihr dürft es gerade mit mir zusammen den Text lesen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeit durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. So wie der Text vom heutigen Morgen. Ich habe gerade gesehen, ihr habt die gute Nachricht oder die Hoffnung für alle bei euch. Das ist neues Leben. Vor allem am Begriff Nachhaltigkeit, den findest du nämlich sonst in der Bibel nicht. Also einmal nicht in der älteren. Vielleicht darfst du es einmal in einer älteren Bibel lesen, da ist mir immer noch spannend, wie es dort heisst. Und wir nehmen ein paar Aspekte daraus raus aus dem Text. Und zwar ein von den Aspekten, wo wir hier beschrieben haben, ist, dass es Kind geboren worden ist. Ein Kind, das auf die Welt gekommen ist. Ein zweiter Aspekt, den wir hier sehen, ist, es ist ein Sohn geschenkt. Und ein weiterer Aspekt, den man hier innen findet, ist, dass die Herrschaft auf seinen Schultern ruht. Noch eine kleine Randbemerkung. Für alle, die mich nicht so kennen, ich bin Legasthemiker, eine starke Rechtschreibschwäche. Falls die Gemeinde hier hochperfekt ist, haben wir heute am Morgen mindestens ganz viel Unperfektheit eingeladen hier an. Wenn du hier Rechtschreibfehler findest, hoffe ich, dass du darüber weglesen kannst. Und falls du einen würdest sehen, dann darfst du ihn behalten, ich brauche ihn nicht mehr. Und dann kommen wir zu dem Teil vom heutigen Morgen, wo vor allem der Name nochmal vorkitzelt. Der Name wunderbarer Ratgeber. Und wenn wir die Aspekte anschauen aus dem Text heraus, dann gehen wir da mal auf den ersten ein. Ein Kind ist geboren. Und wenn wir das anschauen, dann wenn wir da den Fokus vor allem aufs Kind legen. Jesus ist sehr, sehr einfach auf die Welt gekommen. Wirklich als Kind. Und die Einfachheit, die ist ein Teil gewesen von seinem ganz bewussten Erscheinen. Er hat gemerkt, dass über die Zeit der Mensch mit der Erhabenheit Gottes und Größe Mühe hat, dass er fassbar bleibt. Und Gott hat gesagt, ich möchte nicht einfach Gott sein, der irgendwo ist und wo man in Anführungs- und Schlusszeichen nur anbetet. Gott will eine Beziehung mit dem Menschen haben. Und um die Beziehung zu ermöglichen, hat er müssen und will Nähe schaffen. Und darum ist Jesus als Kind ganz einfach auf die Welt gekommen. Und ein Aspekt vom heutigen Morgen ist, dass man aufpasst, Jesus ist eben nicht nur ein Kind. Auch wenn er ganz einfach gekommen sind, wir werden dann am Schluss noch sehen, wie der Aspekt Gottes so viel mehr ist, wie nur ein simples und doch hochgradig spezielles Kind. Er ist da gekommen, weil er gesagt hat, ich möchte wie Menschen durch die Welt gehen, auf dass sie an mir ein Beispiel nehmen können, dass du zu ihm Nähe findest. Und er hat geplant, das zu machen. Schon weit im Voraus. Der Jesaja-Text, der ist, je nachdem, welcher Bibelkommentar das er nimmt, zwischen dem 650 und 800 Jahre, bevor Jesus gekommen ist, geschrieben worden. Also er hat das schon recht weit im Voraus geplant. Und ich habe beim Gernot auch noch ein bisschen den Hintergrund gehört schon von dem Text, in welcher politischen und anderen Situationen das geschrieben worden ist. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, das haben wir vielleicht noch präsent. Auf dem dürfen wir aufbauen. Und in dieser Zeit, so viel vorher, hat er etwas geschrieben, um Menschen zu sagen, es kommt gut. Ich habe es im Griff. Und manchmal ist das ein Aspekt, wo wir da nicht sehen, wenn wir nur das kleine Kind sehen, der Jesus, dass Gott wirklich alles im Griff hat. Dass wir nicht Angst haben müssen, es käme nicht gut. Dass wir ihm anvertrauen Wohlverstanden, keiner sagt, dass das einfach ist, das Anvertrauen. Aber wir dürfen es machen. Wir sollen es machen und er macht uns Mut dazu. Und darum ist auch der Planer wunderbarer Taten, kommt da schon ein bisschen führen, weil eine der schönsten Taten, die er geplant hat, war, dass er eben auf die Welt gekommen ist für dich und für mich. Um einen Großteil auch für Wiederherstellung zu sorgen. Später ist er unschuldig gestorben, auch für mich und für dich am Kreuz, um eine Gnade zu ermöglichen und Wiederherstellung von einer Würde und einem Wert von dir. Nicht nur einfach für Schuld, sondern zum Sagen, du bist mir so wichtig und wertvoll. Für dich habe ich es gemacht. Und das darfst du wirklich für dich annehmen. Viele sagen, das ist ja schön, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Der hätte aber nicht müssen sterben für mich. Aber mal hat müssen für mich. Vielleicht für dich nicht. Vermeintlich. Aber für mich habe ich gemerkt, ja, in mir ist so viel Unvollkommenheit, dass er so viel Würde und Wert schenkt, gerade in der heutigen Zeit, wo du dich über Leistung definierst und über das, was du kannst und bist. Und spätestens, wenn du Senior wirst, merkst, dass du dich musst über etwas anderes definieren. Und je früher, dass wir das merken und jetzt schon uns nicht über Leistung, nicht über funktionierendem Fahrgestell, sondern über andere Sachen definieren, über dem, was Gott uns schenkt. Und wenn du noch ganz jung da rein bist und das Gefühl hast, ja, ist alles kein Problem, es funktioniert ja noch alles, oder? Da wird sich ändern mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn du dann alles nur auf deine Leistung hast, dann wird es dann irgendwann schwierig und kann zur Verbitterung führen. Und weil Jesus das weiß, ist er jetzt schon gekommen, macht uns Mut zu sagen, ich bin ganz einfach gekommen als Kind für dich. Nimm mich an. Der zweite Aspekt, den wir anschauen, ist der Sohn. Und der wesentliche Aspekt daraus heraus ist nicht der Sohn, sondern das Geschenk. Wer von euch ist schon mal eingeladen worden zum Essen? Gut, wer ist noch nie eingeladen worden? Also irgendein paar Hände fehlen da. Sonst hätte man jetzt am mindestens sagen müssen, du, wenn du noch nie eingeladen worden bist, ist höchste Zeit, müssen wir das nachher abmachen. Und wenn du eingeladen wirst, dann bringst du ja etwas mit. Das macht man einfach so. Du kannst ja nicht gehen und nichts dabei haben. Und wenn es noch irgendetwas Kleines ist, gut, die Jungen, die haben nicht so das Problem, die kommen einfach manchmal. Aber sonst hast du das Gefühl, ich muss doch was bringen. Und das ist auch schön, dass wir die Kultur haben, um auch etwas zu bringen. Aber da kommt ein Unterschied führen in Gottes Kultur, gerade im Kommen von dem Kind, von dem Sohn als ein Geschenk. Ein Geschenk, das keine Gegenleistung bedarf. Keine Leistung, die du musst bringen und sagen, ich muss so und so lange schon im Glauben stehen, ich muss so und so viel mal schon die Bibel gelesen haben, ich muss so und so gut können beten, ich muss mindestens so viel am Boden sein vor lauter Heiligkeit. Du darfst einfach kommen. Und viele haben im Glauben hinein auch so eine Leistung immer noch. Eine Leistung, dass man müsst. Und wohlverstanden, es ist mega cool, dass du in Gottesdienst kommst und dass du da bist. Aber wenn du aus dem Leistungsgedanken kommst, dann wird dein Geist wie nicht offen werden, um zu hören, was wirklich parat gelegt ist heute Morgen für dich. Es ist schön, wenn man aus Loyalität da ist. Aber es ist schön, wenn du merkst, du wirst heute etwas mitnehmen. Und manchmal sind wir auch in so einer Haltung im Gottesdienst, wo wir nicht so in einer Geschenkshaltung kommen, vom beschenkt werden, sondern wir sind in einer Kontrollhaltung. Was läuft gut, was läuft nicht so gut? Haben es Töne gereicht im Lobpreis? Hat der Moderator einen schönen Fluss gehabt? Hat der Prediger eine feuchte Aussprache oder nicht? Und Hosenschlitz zu? Aber wenn du kommst mit so einer Osterhaltung, Gott hat heute Morgen irgendwo für mich etwas bereitgelegt. Er hat es für mich irgendwo angetan, vielleicht in der Predigt, vielleicht im Lobpreis, vielleicht erst in einem Gespräch draussen beim Kirchenkaffee oder sogar ganz am Schluss bei der Verabschiedung. Ich bin felsenfest überzeugt, Gott hat heute Morgen für dich etwas bereitgelegt. Jetzt liegt es an dir, das zu suchen. Und ich mache dir Mut, schreib das irgendwo auf. Weil sonst gehst du da raus, kommt das erste WhatsApp über und so, und schon ist es wieder weg. Oder irgendetwas passiert, du hast ein Kind oder schon, der Erste hat irgendwie die Tür geschlitzt, dem Nachbarn eine Beule gemacht, alles vergessen von der Predigt. Schreib es auf und wenn du irgendwie digital unterwegs bist, dann töckle das in dein Handy rein. Ich bin froh, wenn du keine Sprachaufzeichnung machst, weil das irritiert während der Predigt. Aber schreib es auf, dass du später nochmal kannst auf eingreifen und schauen, was hat mir Gott an dem Sonntag gezeigt und was setze ich mit dem um. Nimm das Geschenk an für heute Morgen. Es ist ein Geschenk aus Gnade. Gnade heisst unverdient. Gnade heisst auch etwas zur Freiheit angeben. Und dann steht da, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und da wollen wir auch noch kurz ein bisschen den Fokus legen auf das Seinen. Vielfach sind wir unterwegs und sagen, ich bin der Chef oder die Chefin. Die Herrschaft ruht auf meinen Schultern, weil ich es. Und auch wenn man Christ geworden ist, ist man manchmal in der Herausforderung, wirklich sogenannte Herrschaftswechsel zu machen. Ihm meinen Autoschlüssel abzugeben und auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Das tönt so ein bisschen nach passiv. Das tönt so ein bisschen nach Kontrollverlust. Aber so ist es nicht. Er sagt, ich übernehme das auf meine Schultern, weil wenn du immer selber tragen willst, gehst du dir zu Grund. Und so viele Menschen im Glauben tragen noch so viele Sachen selber um und gehen förmlich sichtbar zu Grund dran. Ich mache dir Mut heute Morgen, vielleicht ganz bewusst, auch wenn du schon lange im Glauben bist, nochmal so die Herrschaft auf seine Schultern zu legen. Wir werden dann im Übergang nach der Predigt auch noch Zeit dafür finden. Der Herrschaftswechsel ist so ein Teil, wo Gott sagt, ich würfe, wenn du willst. Er drängt sich nicht auf. Er tut da nicht Kontrolle übernehmen und sagt, jetzt bist du nur Marionette. Nein, er sagt, mit dir zusammen sind wir unterwegs. Und am Schluss kommt der wunderbare Ratgeber. Und wenn wir das eben nochmal ein bisschen anschauen und drin hineingehen, aus dem Hebräischen, dann heisst es eben eigentlich auch aus dem Rundum, man nennt den Kontext, wo da geschrieben worden ist, heisst das übersetzt Planer wunderbarer Taten. Es ist immer eine Kunst, das zu lesen, aber es ist schön, habe ich es aufgeschrieben. Der Planer wunderbarer Taten. Er plant. Das heisst, ich darf mich seinen Planungssätzen angeben. Ja, das fordert aus, egal wie alt du bist. Dass er dann etwas anfängt zu planen mit mir. Vielleicht weiss ich ja nicht einmal alles. Und ich habe gemerkt, mit den Jahren im Glauben, oh Herr, ich bin froh, dass ich nicht alles weiß, was du mit mir vorhast. Teilsachen überfordern mich ein bisschen. Ich mag mich erinnern, oder ich bin wirklich, wenn ich gesagt habe, ich bin in der deutschen Grammatik, also schlecht, ist wirklich untertrieben. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde auch gerne Schule geben. Ich habe gewusst, das ist schön, dass ich dir das gesagt habe, ich habe auch nicht geglaubt, dass das umgesetzt wird. Und irgendwann bin ich angefragt worden, auf Frischona einen Teil von meinen Unterrichtslektionen zu übernehmen zum Thema Jüngerschaft und zum Leben als Christ im Alltag. Und ich habe mega viel Zeit gebraucht in der Vorbereitung, vor allem dort musst du etwas abgeben. Da müssen nämlich immer bei mir nochmal 10 Leute korrigieren, dass das irgendwie allgemein verdaulich wird nachher. Gott hat etwas gemacht, was ich mir nie vorstellen konnte. Und wenn ich die Lektionen habe, dann bin ich immer so bereichert, wenn ich wieder heimkomme. Aber als ich da mal vor etwa 5 Jahren mal einer Lehrerin von mir noch aus der Oberstufe erzählt habe, also, sie hat gesagt zu mir, weißt du, ich glaube nicht an Gott, aber das ist definitiv ein Wunder. Und das, da habe ich gesagt, du weißt nicht, was du mir und meinem Gott für ein Kompliment gemacht hast. Es ist schön, mit ihm dürfen unterwegs zu sein und planen, weil eine der schönsten Taten, die er geplant hat, ist, dass Gott auf die Welt gekommen ist für dich. Und mit dem solltest du wissen, mal, er macht es gut. Er kommt raus. Du kannst ihm Fachkompetenz zusprechen. Er kann das. Und er kann es auch mit ihm leben. Und vor allem, er will es. Und wenn wir auf den Planer nochmal eingehen, dann ist dann natürlich die Frage, was plant denn der? Und nicht alles erzählt er uns, aber einen kleinen Teil erzählt er uns, auch im Jesaja-Text, ein paar Verse weiter vorne. Meistens sind die Sachen gar nicht so weit weg zu suchen und wir dürfen es wieder miteinander zusammen lesen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem von Tod überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit. Wie jubelnde Menschen die Beute unter sich aufteilen. Denn wie am Tag Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückt, den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Das ist im Jesaja, auch im Kapitel 9, Verse 1 bis 3. Und da ist ein bisschen von dem Plan drin, so eine kleine Skizze für dich. Und eine Skizze, die er da drin reingetan hat, ist, dass er nicht nur als Kind geboren worden ist, sondern dass er gekommen ist fürs Licht in deinem Leben. Licht hat so eine Eigenschaft, da zündet es jetzt nicht ganz so fest, aber wenn du dich dem Licht aussetzt, das liebe ich, wenn ein Techniker merkt, eine aktive Form gefragt. Wenn du dich dem aussetzt, dann strahlst du dich an. Es macht Licht. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Wenn du an teils Orten an bist und Licht gemacht hast, dann sind die Mäuse und die Ratten bei uns wirklich noch davor gerannt. Und im Leben ist es manchmal auch so, wenn man das Licht reinlässt, dann verscheucht es all die Sachen, die eigentlich nicht dorthin gehören. Es wird einfach etwas, was wichtig ist, wenn du dich am Licht aussetzt. Du solltest dich am Licht nicht abwenden. Weil wenn du dich am Licht abwendest, so wie man es da ein bisschen sieht, dann entsteht ein Schatten. Mein Schatten. Ich sehe dann plötzlich nur noch meine Schattenmomente, wo ich nicht genüge, wo es nicht stimmt, wo nicht passt. Ich sehe dann nur noch meine Unzurechnungsfähigkeiten. Aber wenn ich mich dem Licht wieder aussetze, dann sehe ich Gott. Und ja, das strahlt ein bisschen, das blendet ein bisschen. Aber Gottes Herrlichkeit, die blendet auch ein bisschen. Aber das ist schön. Das Licht will er in dein Leben hineinbringen. Und dann ist die Rede von der Freude, die er bringen will, die auch eine Freude ist, die Versorgung ist. Die auch ein Teil von Wiederherstellung ist. Luther hat mal gesagt, wo Glauben ist, da ist auch Lachen. Und manchmal ist der Glaube und die Kirche so etwas Ernsthaftes, dass es einen fast verstickt. Aber es darf so viel Freude in dem inne sein. Und bei Gott muss auch nicht alles wie am Schnürli klappen. Wir haben manchmal das Gefühl, mit der Ernsthaftigkeit zeigen wir uns die Wichtigkeit aus. Aber manchmal tut die Ernsthaftigkeit fast ein bisschen die Gelassenheit von Gott in die Hand hineinlegen. Mich Gott in die Hand hineinlegen, überspielen. Lass die Freude in deinem Leben wieder zu. Lass die Freude wieder wirken. Und ich stelle dir wirklich die Frage, wann hast du das letzte Mal dürfen so richtig lachen? Weißt du, dass Tränen ablaufen, dass Bauchweh hast, dass du nachher fast ein bisschen müde bist? Ich hatte die Predigt zuerst mal bei mir in der Gemeinde gehabt, vor ein paar Wochen. Und daraufhin haben wir nachher, ein paar Tage später, Gemeindeleitungstreffen gehabt. Wie es üblich ist, wir starten mit Gebet. Das macht man so. Wir sind ja auch Gemeindeleitung. Vor dem Gebet hat einer irgendetwas gesagt, ich weiß nicht mehr was. 20 Minuten hat es gedauert, bis wir dann endlich können ins Gebet einspuren können. Ich hatte Bauchweh gehabt. Und sie ist von jemandem von unserer Runde gekommen, sie ist die Allerälteste bei uns. Und sie ist sehr gesetzt. Und sie hat angefangen zu lachen. Und alle anderen hat es angesteckt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben und sagen, wir gehen jetzt ins Gebet. Und der Simon, der dort die Leitung hatte, hat irgendwann gesagt, Leute, das hat keinen Sinn. Und dann hat es erst richtig angefangen. Fast 20 Minuten. Nachher haben wir dann ins Gebet eingespurt. Aber es war eine schöne Zeit. Wie es uns war, wie das Gott gekommen ist und gesagt hat, komm jetzt, jetzt machen wir Umsetzung. Ich wünsche mir für dich, einfach mal wieder richtig dürfen lachen. Richtig dürfen von innen nach außen Freude haben. Weil die Freude, die Jesus schenkt, die kommt in dein Herz hin und will sich dort niedersetzen. Wohlverstanden, es gibt Situationen im Leben, da ist vielleicht nicht Freude da, da ist Trauer da. Aber wenn wir sie dürfen in unserem Herz kultivieren, dürfen wir sie zum gegebenen Zeitpunkt wiederholen. Auch wenn eine Trauerzeit vorweggekommen ist. Aber wir lassen sie uns nicht mehr nehmen. Und da ist die Rede vom Erringen, von etwas wie eine Beute. Und ich habe mir gesagt, ich lasse mir nicht mehr von der Welt und von Umständen und von blöden Mails oder was auch immer noch ist, die Freude Gottes nehmen. Er hat nämlich wiederhergestellt, er hat den Sieg errungen, er hat nämlich Beute gemacht für dich. Die Beute, die er für dich gemacht hat, war deine Würde und dein Wert. Hat er wieder geholt und hat ihn bei sich gesetzt und gesagt, dort ist er. Nicht mehr auf deiner Arbeitsstelle, nicht mehr im Verhalten von deinen Kindern, nicht mehr in all diesen anderen Sachen, nicht mehr in dem, dass du Senior bist und immer noch kannst, weiss ich, wo anrennen und der andere kann es nicht oder wie auch immer die Leistungen überall zutage kommen, was man dann sollte sein. Er hat Beute gemacht und wir dürfen uns freuen an dieser Beute, die er für uns geschlagen hat, indem er für uns den Sieg errungen hat. Und dann kommt da noch ein Teil rein, wo wir da erwähnt haben, von dem Stab. Und da hat er etwas zerbrochen. Ein Joch. Ein Treiber ist dort noch erwähnt. Er hat eben neue Herrschaft, darum steht es dort drüber. Und jetzt wird es ein bisschen interaktiv. Jetzt mache ich noch kurz einen Freiwilligen, habe ich vergessen zu sagen, wo wir uns heute Morgen getroffen haben. Jetzt muss man einen Mutigen haben. Um das Mutige noch etwas zu unterstreichen, nehme ich jetzt mal den Stock in die Hand. Eine oder eine muss ich ganz kurz haben. Du wirst es überleben, ich verspreche das. Nur ein Mutiger, einer, der sich wagt zum Führen kommen. Zum Sonntagmorgen. Sonst muss ich nämlich den Moderator bitten, der hockt noch ganz bequem. Du musst dich, danke dir vielmal. Du darfst gerade dort stehen bleiben und dich drehen. Und das ist der Moment, wo es manchmal gibt, wo du losgehen willst. Wo du dich auf das eingehen lassen und sagen, mal, ich will in das Licht hineingehen. Ich will die Freude kultivieren. Und dann ist noch so ein Joch da. Du gehst gerade unterwegs und es ist wie, als würde so ein Stab kommen, so auf die Schulter von weit und würde sagen, du. Wieder, da geht es durch. Das sind manchmal die Sachen, wo einem versucht, der Teufel da streitig zu machen, wenn uns für uns Gott errungen hat und du darfst bereits schon wieder Platz nehmen. Er versucht, uns streitig zu machen. was er für uns errungen hat. Und der geht da an und sagt, ja, es ist wie ein Joch, das er kann zerbrechen. Viele Menschen sind getrieben. Ich sehe es immer wieder, nicht nur in der Weihnachtszeit. Getrieben von gewissen Leistungen. Getrieben von verschiedenen anderen Sachen. Und Gott sagt, ich tue den Treiber, ich sperre den weg. Ich tue das Joch, das negative Joch zerbrechen über dir. Und das ist so ein wirklich befreiender Teil. Darum merkst du, wo das Kind auf die Welt kam, ist es nicht nur ein Kind gewesen. Es ist nicht nur ein Geschenk gewesen. Es ist so viel mehr gewesen in dieser Herrschaft. Dass wir sagen können, ja, wenn wir zurückschauen, er ist ein Planer wunderbarer Taten. Und dann kommen wir drauf und merken, da ist so viel mehr, wie vielleicht so ein Lamm Gottes denken. Es ist mehr drin, weil eigentlich ist in der Offenbarung 5, man kann noch kurz schauen, 5,5, dort steht von dem Löwe Juda. Da ist so viel Kraft drin in dem Gott. Da kommt führen, wie viel mehr dass er ist, wie das wir manchmal am Anfang sehen. Und ich möchte dir Mut machen, dass mehr in deinem Gott sehe, dass er mehr ist wie deine Fähigkeiten, mehr ist wie deine Unzulänglichkeiten. Er ist so viel mehr. Und du darfst dich ihm anvertrauen. Und ich versuche, den Sack noch ein bisschen zusammenzubinden. Und das ist so ein Ausdruck. Ich bin Vogelkunde, das hätte jetzt noch müssen sein, oder? Das ist so, Vögel, das ist einfach, ja, du kannst es nicht nachvollziehen, für mich ist das immer etwas Besonderes. Und da ist ein Vogel, der da in einer Hand innen ist, der ihn kennt, verquetschen. Aber das Vertrauen wünsche ich mir für dich, dass du in dem Gott das Vertrauen hast, wie der Vogel, der da hockt und hocken bleibt. Und dann irgendwann abgeleitet wird und Gott ihn begleitet. Ich wünsche mir für dich, dass du das Geschenk kannst annehmen. Für dich. Ohne Gegenleistung zu sagen, Herr, ich komme, danke dir vielmal. Und dann kommt noch ein Teil drin rein, wo ich sage, ich wünsche mir für dich, dass du in deinem Gott, der sagt, ich bin dein Gott, ich will mit dir unterwegs sein, mehr siehst, wie nur das Kind, das Geschenk oder seine Herrschaft. Und wir sind oberflächlich öfter, ich auch, oder ich vielleicht noch mehr. Aber manchmal ist es so wie da. Du siehst nur den Büsi, den lieben Jesus, das kleine Kind, und siehst nicht, was er eigentlich ist. Der Leu, die kraftvolle Art Gottes, die wirklich dir zusichern kann. Ich sorge für dich, ich schaue für dich, ich plane mit dir die wunderbaren Taten, die du darfst tun mit mir zusammen. Lühn du die Gedanken und die Jöcher weg, die dir einschnarren wollen, dass das Manipulation ist oder dass es Verlust ist von Macht. Und lass dir die Freude schenken aus dem hinein. Wir hören jetzt noch ein Lied. Und in dieser Zeit möchte ich dir Mut machen, wenn etwas angeklungen hat. Es hat da rechts und links hinten Leute, die möchten für dich beten, möchten dich segnen. Und manchmal ist es so, dass man etwas handgreiflich machen muss. Es hat dort so Stecken dort hinten. Wenn du merkst, da sind noch Jöcher rum oder Treiber hinter mir, so virtuelle und physische Kalender, die mich treiben, dann geh dort hinten und nimm so einen Stab oder Stecker und zerbrich den. Es hat verschiedene Dicken, ich würde vielleicht einen nehmen, der auch sicher waschen. Aber manchmal braucht es das. Das braucht es manchmal, dass man einfach etwas Handgreifliches macht. Und ich mache dir Mut, nimm das heute Morgen in Anspruch. Geh da nicht raus mit dem Gleichen, wie du gekommen bist, ohne dass du es abgeladen hast. Da sind Menschen da, die wollen gern für dich beten, die wollen dich segnen und salben. Und du hast dort die Möglichkeit, so einen Stab zu zerbrechen. Danke vielmals für die Gebetshelfer, die sich schon bereit machen und dass ihr uns im Lobpreis nochmal mitnehmt. Amen.